Wann bist du darauf gekommen, dass die Gentechnik für die Frauen gefördert ist?
Ja, das war eigentlich ein ganz langsamer Prozess. Ich bin ja, Biologin von Haus aus und bin dann aber über eine komplizierte Kette bin ich via Australien nach Berkeley gekommen und bin dort an der Uni Berkeley sehr schnell in die ganze Frauenstudienbewegung hineingekommen, also Women's Studies. Ich weiß nicht, ob man weiß ja langsam auch da, dass man das in Amerika eben Women's Studies kann studieren als eigenen Lehrgang. Und das habe ich dann gemacht, während ich gleichzeitig auch unterrichtet habe, und zwar Biologiekomponente im Women's Studies Programm in Berkeley. Und ganz am Anfang ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, wir sollten eine Gruppe machen, feministische Wissenschaftlerinnen zusammen. Und was ist denn überhaupt feministische Wissenschaft und so? Und dann habe ich gesagt, gut, gute Idee. Und die Gruppe hat also angefangen, im 78 ist das gewesen, und ist 2,5 Jahre lang gegangen, bis Ende 80, als ich weg bin. Und in dieser Gruppe haben wir uns vor allem auseinandergesetzt, wie wird denn Wissenschaft gemacht? Und eigentlich dort ist ja das Thema von der Gentechnologie ist noch nicht wie heute in den Zeitungen überall gewesen, oder Reproduktionstechnologie, oder wir haben es weder, auch nicht gelesen. Aber ich glaube, das war der Anfang gewesen, weil wir dann darüber geredet haben, ja, Naturwissenschaft besteht im Prinzip auf dem so, wie sie praktiziert wird, dass man immer mehr und immer mehr will wissen, punktuell etwas erforschen und den grösseren Zusammenhang einfach weglässt und vergisst. Und das, und auch sehr häufig, man tut einfach etwas ohne Konsequenzen zu kennen, was ja auch das Tolle ist an der Forschung. Oder? Es ist irgendwie kreativ und man hat Spass daran und es ist spannend und was kommt da raus. Aber wenn es dann eben wirklich Sachen sind, die für Menschen eine Bedeutung haben, ob es jetzt zum Beispiel ein neues Virus oder irgendetwas kreiert, ist das einfach wahnsinnig gefährlich. Und ich glaube, das war wirklich der Anfang gewesen. Einfach quasi das Bewusstsein ein bisschen schärfer zu machen, auf was da alles kommt. Und wo dann so im 80 eigentlich die ersten, mehr die ersten spezifischen Berichte rausgekommen sind, also wo ich wenigstens gelesen habe über Reproduktionstechnologien, ist schon eine Art Bewusstsein da gewesen. Aber es ist dann nochmal 2 Jahre gegangen, bis im 82, wo wir mal in London gefunden haben, also da müssen wir einfach ein Buch dazu machen. Und als ich dann mit dieser Frau, das war Jelly Minton, wo wir eben die Gruppe gestartet haben, dann das Buch angefangen haben zusammenzustellen und eigentlich erst durch die Arbeit durch richtig gesehen haben, was das überhaupt heisst. Wir haben dann zu einem späteren Zeitpunkt noch Rita Arditi gefragt, die auch schon lange als feministische Wissenschaftlerin in einem Network von Women in Science drin ist. Und wir sagen ja in der Einleitung zu Retortenmütter, zu dem Buch, das wir eben da rausgegeben haben, jetzt auch auf Deutsch. Das ist ja nur eine kurze Zusammenfassung von Test Tube Women, die viel länger ist auf Englisch. Sagen wir auch in der Einführung, wie sehr wir uns selber eigentlich geändert haben, während wir an diesem Buch geschafft haben, oder 82, bis es draußen war. Das ist so Ende 83 war das Manuskript drin, und 84 ist es rausgekommen. Am Anfang hatte ich tatsächlich das Gefühl gehabt, vielleicht einige von diesen Technologien sind noch gut für Frauen. Und heute habe ich einfach das Gefühl, es ist alles dermaßen gefährlich, weil es eben wirklich auf dem beruht, oder Frauen in Stücke zerlegen und versuchen mit uns zu manipulieren. Und mit jedem neuen Test quasi, der gibt uns nicht eine größere Möglichkeit, sondern eigentlich tut das nur noch mal mehr in ein Dilemma hineinstellen, sodass ich also wirklich heute im Prinzip viel konsequenter dagegen bin, obwohl ich viel mehr weiß, oder am Anfang, als am Anfang. Also das ist ungefähr so eine Geschichte, wie ich da reingekommen bin.
Und wie sind die Diskussionen in den USA so gelaufen? Das ist, also hat ja eine längere Geschichte in den USA als da.
Ja, das stimmt, aber da ist ein Widerspruch eigentlich. In den USA hat es 1980 einen Kongress gegeben, also, wo zwei Bücher darüber sind. The Custom Made Child ist eins. Und das war an der University von Amherst in Massachusetts. Die beiden Bücher sind von einem kleinen Verlag herausgegeben worden, die Humana Press, die keine grosse Verbreitung gefunden hat, sind auch relativ teuer gewesen. Und sie sind bis heute, haben sie nie richtig die volle Anerkennung gefunden, weil im Prinzip ist dort schon sehr, sehr viel gesagt worden und zu eigentlich allen Gebieten, wo wir auch jetzt darüber reden. Aber es war noch zu früh gewesen. Es war einfach zu früh gewesen, es ist nicht in die grosse Diskussion hineingekommen. Aber auch jetzt, oder das letzte Jahr, wo dann Testtube immer rausgekommen ist, haben wir recht viele Rezensionen bekommen. Es hat Diskussionen darüber gegeben. Es ist eigentlich jetzt an jeder Konferenz, die irgendwie von Frauen stattfindet, hat es zum Beispiel eine Sektion, also einen Workshop darüber. Aber ein Kongress, wie der jetzt hier stattfindet, hat es überhaupt noch nie gegeben. Das ist also eine internationales First. Wahrscheinlich in Australien gibt es dieses Jahr etwa 3 oder 4 Kongresse, die werden auch recht gross sein. Aber das ist wirklich der erste. Das muss man ganz klar sehen. Und auch jetzt die Diskussion in Amerika ist nicht irgendwie so, dass zum Beispiel die Frauenbewegung und alle Publikationen finden, das ist jetzt Nummer 1. Oder? Es hat immer noch viele, die das Gefühl haben, glaube ich, ah, das ist doch nur für ein paar Mittelklassefrauen, die da irgendwie so die verrückte Idee haben, ihr Retortenkind zu haben. Aber die wirklich die Bedeutung von dieser ganzen Sache für alle Frauen, oder? Dass einfach die Definition von Biologie und Reproduktionsmöglichkeiten völlig anders eingestuft wird und von uns selber, unsere Identität wird ganz geändert. Wenn nicht unsere, dann die von unseren Töchtern, wenn wir sie haben. Oder? Das wird, bei vielen wird das noch nicht gesehen. Wir haben gestern darüber geredet, warum ist das? Ist das, weil es so grauenhaft ist, weil es so weitgehende Konsequenzen hat, dass man einfach nicht mit abblocken und sagen, will nicht. Ich weiß nicht. Aber wie, das muss man so klar sehen, der Kongress da ist also ganz, ganz, ganz erstaunlich. Weil im Prinzip ja Technologien, also nein, nicht Technologien, sondern es gibt ja 17 Kliniken in Deutschland, in Amerika gibt es weit schon über 100. Es ist das eigentlich kein Verhältnis, obwohl das Land natürlich grösser ist, aber gleich. Aber ich glaube, es hat etwas zu tun mit Nazi-Deutschland, das halt noch nicht lange zurück ist und wo einfach die Frauen sich ganz klar sind über die eugenischen und die rassistischen Komponenten und wie gefährlich das ist. Es wäre auch interessant zu wissen, ich weiß das nicht, wie viele Jüdinnen zum Beispiel beteiligt sind. Weil ich meine, es ist einfach so etwas Gefährliches, oder was da stattfindet.
Kannst du erklären, was das FINRED genau ist und wer das trägt, also wie das gegründet worden ist?
Ja, ich kann euch einen Zettel geben und mich nachher noch daran erinnern. Letztes Jahr im April haben wir eine Frauenforschungskonferenz in Groningen in Holland. Und da haben wir, weil wir uns durch das Buch kennengelernt haben, also die Autorinnen, die in Testtube Women mitgeschrieben haben, haben ein paar von uns gesagt, wir sind ja auch alle in Frauenstudien drin, sozusagen. Machen wir doch einen Workshop. Und dann haben wir unsere Sache gegeben. Wie sagt man denn auf Deutsch? Also das muss man rausschneiden. Weißt du, wenn wir Soll ich nochmal anfangen? Ja. Also das letzte Jahr in Holland im April hat es eine Frauenforschungskonferenz gegeben und dort haben wir einen Gruppenvortrag gemacht über eben die neue Reproduktionstechnologie und zwar ist das sehr international gewesen, eine Frau von Indien, eine von Australien, zwei von England und eine von Amerika und die Betroffenheit bei den Zuhörerinnen ist dermassen gross gewesen. Und auch, sie haben alle gesagt, das ist doch gar nicht möglich, das kann doch nicht sein, dass man schon Embryo tief gefrieren kann und das ist doch alles Science Fiction. Wir haben doch nichts gewusst von dem, wir müssen mehr wissen. Es muss mehr Information sein, es muss ein Netzwerk geben. Und dann haben wir dann spontan, also gerade dort, haben wir sofort alle Adressen gesammelt, haben mal einen ersten Brief geschrieben oder so einen Flugplatz, was dann eigentlich gemacht werden soll. Und seitdem gibt es also das eben FINRED, Feminist International Network, und the New Reproductive Technologies. Das Ziel davon ist, eben mal erstens Informationen zusammenzubringen von Frauen aus verschiedenen Ländern und auch wieder rauszuschicken. Also wir haben einen zentralen Ort, wo man das einschicken kann und wo wir dann die so Informationspakete zusammenstellen, wo man wieder wegschicken kann. Allerdings gegen ein Geld, weil wir haben bis jetzt keine öffentliche Finanzierung. Weiteres Ziel ist auch, dass wir uns periodisch treffen, um Informationen auszutauschen über den Stand, sowohl von den Technologien im einzelnen Land, wie eben auch über den Widerstand von Frauen, der kommt. Und so ein Treffen findet jetzt im Juli statt, in Schweden. Das sollte aber, also ganz anders als der Kongress da, werden das etwa hoffentlich so zwischen 60 und 100 Frauen sein, aus möglichst verschiedenen Ländern, die eben all die Informationen austauschen und die dann auch über Aktionen und Strategien weiterdenken, was man machen könnte. Das einerseits Öffentlichkeitsarbeit leisten, andererseits aber auch feministische Projekte, zum Beispiel zur Frage von Unfruchtbarkeit oder wie man mit dem ganzen Kinderwunsch, wo ich glaube, ist eben auch ein wichtiges Thema, umgeht. Dann auch die Frage, soll man versuchen, in Kommissionen hineinzugehen, soll man versuchen, autonome, zum Beispiel subversive Aktionen zu starten. Das ist etwas, was mir persönlich ein bisschen im Herzen liegt. Also, wohlverstanden, ohne Gewalt. Aber ich denke einfach, da müsste man irgendwie einfach noch möglichst versuchen, da auch noch andere Sachen zu tun. Weil man muss ja ganz klar sehen, oder man kämpft im Prinzip gegen alles. Oder gegen einerseits die Industrie, gegen Wissenschaftler eher gibt's auf einer internationalen Ebene, wo da sehr viel Raum zu holen ist, und gegen eine enorme Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass oder Frauenverachtung, wo einfach das Gefühl hat, Frauen sind sowieso nur Materien, an denen man kann umeinander experimentieren und unter Kontrolle bringen. Und es ist wirklich, die ganze Technologie, meiner Ansicht nach, geht darauf hin, Frauen einfach noch mehr zu kontrollieren. Und darum, man kämpft nicht gegen eine Technik, oder man kämpft gegen ein Denksystem, also gegen meiner Ansicht nach das Patriarchat, das sich einfach so gut manifestiert. Aber die Hoffnung, die ich habe, ist, dass sie sich, das Mal sind sie einfach zu weit gegangen. Oder dass man es zu krass gemacht. Und das Mal sehen sie auch Frauen, die sich nicht würden als Feministinnen einstufen, das Gefühl haben, wir sagen da viel zu weit oder was weiß ich und so. Einfach das Gefühl haben, nein, also das geht jetzt einfach zu weit. Das geht gegen die Würde der Frau. So hoffe ich, dass so der Frauenwiderstand wirklich kommt. Zu Finnred möchte ich noch mal sagen, es ist bis jetzt, wir haben über 500 Namen und wir kommen konstant mehr über, die auch wieder zeigen, wie eben das Interesse da ist. Wir kommen auch immer mehr Frauen von Drittweltländern über, was ja sehr wichtig ist, weil denen geht es ja genauso. Die Sachen wirken sich ja noch schlimmer auf sie aus, also in Sachen Verhütungsmittel, die dort hineingespritzt werden. Das ist ja die ganze Tragik von dieser Sache. Da wird unter dem Motto, armen, unfruchtbaren Frauen zum Kind zu verhelfen, wird all das gesteuert und in Drittweltländern werden also Frauen sterilisiert, zu Tausenden. Und wir haben das eben immer mehr Frauen von Drittweltländern, die auch kommen wollen. Aber das Problem ist, wir haben einfach fast kein Geld. Und wir haben uns die Finger wund geschrieben, um Geld überzukommen. Aber weil auch das Jahr die Weltfrauenkonferenz in Nairobi sind schon viele Geld eben weggegangen gewesen. Wir werden auch nach Nairobi gehen und dort auch ein Workshop haben für das Geld bekommen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir bekommen haben. Und in Schweden muss Finnred auf eine neue Basis gestellt werden, weil bis jetzt sind es wirklich 5 Frauen, die das Ganze tragen, oder wir, die uns quasi damals in Groningen zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben jetzt einfach gesagt, wir hoffen, so weit zusammenzuhalten, eben bis Schweden, und dann muss es auf eine andere Basis gestellt werden. Wir machen das alle freiwillig, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber es ist wichtig, und wir sind alle, also Jenna Correa ist dabei, die ja seit Jahren oder an diesem Thema arbeitet. Janice Raymond, die auch dort im 80er in Massachusetts dabei war, an dieser Konferenz. Jelena Hammer aus England, die eine der ersten war, wo ich noch ihre Papers gelesen habe in den 70er Jahren und wo vor allem zu Sex Geschlechtsselektion sind und noch so denkt, ja, das ist doch jetzt vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Also, ja, nein, also das machen sie ja doch nicht. Nein, also, wirklich einfach richtig Frauen eliminieren. Also, ich weiss nicht. Und heute, 4 Jahre später, oder, mit viel, 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 viel mehr Wissen, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich ist das nur die Spitze vom Eisberg. Es ist noch viel mehr. Dann haben wir noch eine schwedische Frau, die mitmacht, eben im Finnred, im Koordinationskomitee. Und Robin Rowland aus Australien, die wahnsinnig viel gemacht hat. Weil ich ein positives Beispiel ist, dass man wirklich doch auch als einzelne Frau, vielleicht eben mit der Organisation im Hintergrund, kann unheimlich stunk machen quasi. Es ist auch pressend, aus dem Protest, aus einer Kommission zurückzutreten, wo sie angefangen haben, wollen Embryo-Ausspülungen zu machen. Aus temporären Mietmüttern hat sie gesagt, das geht einfach zu weit, das ist eine Sauerei, mache ich nicht mehr mit, ist austreten an die Presse, die haben das sofort ausgenommen. Das ist wahnsinnig gut gewesen, das zeigt, oder, dass man doch etwas machen kann. Auf der anderen Seite, in England, also ich lebe ja in London jetzt, also ist das überhaupt nicht gelungen. Wir haben Presse-Kommuniqué verschickt, wie wahnsinnig. In England, wer es nicht bewusst hat, hat es eine Kommission, die Warnock Commission, die die ganzen Sachen untersucht und auch einen Bericht herausgegeben hat, wo sich total auf die Rechte des Fötus beschränken, auf auch das Problem, was dann mit dem Mann ist, wie das mit der Vaterschaft ist, wenn sie Samen spenden tun, was all die Probleme, die da dabei kommen, dann auch die Ethik, so quasi als für die Gesellschaft das Ganze. Ob man soll experimentieren soll, also sie ist dann zum Schluss gekommen, man solle können, bis 14 Tage, oder da könne ich einen Fötus noch nicht empfinden. Und der Frauenstandpunkt ist völlig nicht drin. Frauen sind, wie es einfach nicht würde, stattfinden. Und da sind aber in England sind die Verbindungen eben zwischen der Regierung, der Kommission, wo übrigens ein paar Frauen hat es drin gehabt, aber ganz wenige, also etwa zwei von, oder drei, glaube ich, von etwa 13 Mitgliedern. Und die Verbindungen zwischen der Kommission, der Regierung und den Wissenschaftlern, der Robert Edwards und der Patrick Steptoe, sind ja Pionier von dem Ganzen. Die sind in Cambridge, haben sie ihre Privatklinik, haben überall ihre Finger drin, oder das ganze Netzwerk, das Old Boys Netzwerk, das funktioniert wahnsinnig. Und wir sind einfach nicht reingekommen. Wir sind absolut nicht reingekommen. Und auch jetzt, ich habe mir fest vorgenommen, nächste Woche nach dem Kongress, wenn ich die Energie habe, wirklich nochmal ein Presse-Kommuniqué rauszuschicken und sagen, so vielleicht in anderen Ländern passiert da etwas, wie wäre es dann vielleicht einmal da etwas zu machen. Wir sind nicht reingekommen. Also, ich meine, wir haben schon gewisse Sachen in der Presse gehabt, aber nie in dem Mass wie zum Beispiel da oder auch vielleicht in Australien.
Wie siehst du das mit dem Widerstand? Du hast ja gesagt, jetzt geht es um etwas Ganzes. Oder? Es zeigt sich ja, dass Gentechnik und Reproduktionstechnik jede Ebene umfasst. Und bedeutet das, wie siehst du das in Bezug auf den Widerstand? Das bedeutet ja im Grunde genommen, dass sich jetzt zeigt, dass man gegen das ganze Gesellschaftssystem muss kämpfen muss. Also es ist ja nicht nur das Patriarchat, sondern es ist auch die Technologie, die den Markt wieder erweitert. Für das kapitalistische Wirtschaftssystem?
Also ich muss vielleicht zuerst mal sagen, wenn ich Patriarchat sage, oder, dann ist das für mich so quasi der Unterbegriff oder der Oberbegriff von allem. Im Patriarchat meiner Ansicht nach hat alle die anderen Ismen vorgebracht. Also zum Beispiel Rassismus, Kapitalismus, wobei auch Sozialismus oder auch dort, so wie es praktiziert wird, nicht in der Theorie, aber in der Praxis, sind es eben auch Männer oder zum Teil, wo wirklich einfach die Frauen auch genau gleich sexistisch anschauen oder wie im kapitalistischen System. Also, was du gesagt hast, finde ich, bin ich völlig einverstanden. Es ist wirklich das ganze Geflecht, oder wie eben unsere Welt quasi an den Abgrund gebracht worden ist, was sie ja jetzt ist, mit der ganzen Umweltverschmutzung, mit der Atomenergie. Atomenergie ist ein ganz gutes Parallelbeispiel, wie sich die entwickelt hat. Wie im 48 gibt es Wissenschaftler, die nach Hiroshima gesagt haben, fertig jetzt, Schluss, nie mehr, nicht weiter. Und jetzt, was immer, oder? Und darum, wenn sie jetzt sagen, wir sind alle verantwortliche Wissenschaftler, wer glaubt das denn? Weil in ihrem Denksystem, oder, ist es ja verantwortlich, wenn sie quasi etwas immer mehr untersuchen und dann sagen sie, ja, machen wir die Sicherheit. Es gibt immer so und so viele Faktoren, die sie ja gar nicht wissen und die sie gar nicht können unter Kontrolle halten. Jetzt wegen Widerstand, ja, genau. Ich meine, als Feministinnen, glaube ich, kämpfen wir sowieso gegen das ganze System auf allen Ebenen. Und ich glaube, wir wissen alle, wie wahnsinnig frustrierend das zum Teil ist und wie es auch Mühe macht, wenn man wirklich das Gefühl hat, es hat ja doch keinen Wert. Oder? Aber das Mal habe ich irgendwie das Gefühl, wenn man könnte, also wir werden ja jetzt dann nachher oder im Kongress sehen, es wird nicht eine Resolution geben. Es wird ganz verschiedene Ansätze, verschiedene Ebenen geben. Das glaube ich, ist auch richtig. Ich glaube, je nachdem, wo wir sind, wenn ich vor 4 Jahren hätte etwas müssen sagen, hätte ich anders gedacht, als ich jetzt denke. Vielleicht denke ich 4 Jahre auch wieder anders. Darum glaube ich eben, es ist vor allem wichtig für mich zum Beispiel, wo ich meine Energie wird hingeben, ist versuchen, mehr Frauen noch zu erreichen und ab Frauen anzukommen. Ich glaube wirklich, wenn wir eine Chance haben, dann kommt es alleine durch die Frauen, durch Widerstand von den Frauen aus, wo von der Frau als Einzelne, die sich bewusst ist, was sie im Prinzip für eine Macht auch hat, oder können das stoppen, indem sie eben nicht nur am Küchentisch das sagt, sondern an Aktionen denkt. Und da denke ich eben, gibt es noch so viele Möglichkeiten, die wir uns noch gar nicht überlegt haben, wo vielleicht in den nächsten Jahren kommen. Damit wollte ich aber nicht sagen, dass es nicht auch wichtig ist, dass man versucht, in Kommissionen hineinzugehen. Oder vielleicht auch nur, das sage ich jetzt, weil ich nicht richtig daran glaube, oder, zum nachher wieder austreten und sagen, Sender oder haben uns wieder als Alibi-Frauen gebraucht oder das geht ja nicht, wir können nicht zusammen arbeiten. Aber einfach möglichst viele Aktionen machen. Dann wahrscheinlich wird es auch einen Teil Frauen geben, die werden versuchen, doch zusammen zu arbeiten und zu schauen, können wir denn einen Teil von diesen Technologien brauchen. Also zum Beispiel mit Tests wie Amniosynthese für Frauen, wo ich auch riesige Probleme habe damit, weil ich wirklich einfach denke, sie setzen die Frauen wieder so viel in ein Dilemma rein, wie denn das soll weitergehen und alles zusammen. Aber vor 4 Jahren hätte ich auch noch gesagt, ja, das ist etwas Gutes. Oder? Und ich glaube, es gibt sicher eine Gruppe, auch heute, die sagt, man könnte es nicht einfach alles zum Fest ausrühren, wir müssen das offen lassen als Möglichkeiten für Frauen. Und wichtig ist nur, scheint mir, dass wir erstens weitermachen, miteinander zu reden, dass wir uns nicht selber quasi als Gegnerinnen anschauen, oder? Dass wir wirklich uns ganz klar sind, es ist System, oder? Gegen jetzt nicht nur Frauen, sondern eben auch also Leute aus anderen Kulturen, also mit dunklerer Haarfarbe, dann auf jeden Fall Leute mit Behinderungen, wo ja, wenn das so weitergeht, oder, haben die überhaupt keine Berechtigung da sein mehr. Was einfach, ich finde, das sagt vielleicht am besten, was wir für eine unmenschliche Gesellschaft geworden sind, oder schon vielleicht, ja, doch geworden sind, oder besser gesagt, ein Grossteil von denen, die eben Macht haben, oder? Wie sind wir ehrlich, das Ganze ist einfach eine Machtfrage, und leider Gottes, wir haben keine offizielle Macht, also müssen wir versuchen, die Frauenmacht irgendwie, und ich schon daran glaube, dass wir sie haben, einfach weil wir irgendwie auch eine wahnsinnige Kreativität haben. Ich meine, ich will nicht biologisch, wohlverstanden, sondern ich glaube, weil Frauen müssen, wenn wir immer 7'000 Sachen aufs Gleiche machen müssen. Also von daher denke ich mir, wir müssen ihnen fast dankbar sein, dass wir so viel immer machen müssen. Weil das, ich glaube, das tut dem einfach gut, irgendwie.
Ein Punkt, dass sich die Macht sammelt, hast du erwähnt in deinem Einführungsreferat. Du hast geredet von diesen Reproduktionsfirmen. Jetzt ist es so, dass das bei uns eigentlich auch in interessierten Kreisen ein bisschen Novum ist. Also wir haben fast keine Informationen über das. Könntest du einfach mal erzählen?
Das ist auch etwas relativ Neues. Also in der Biotechnologie und auch in den Computerfirmen und Mikrotechnologie ist es schon lange gang und gäbe, dass der Staat hat ja nicht so viel Geld, oder sagt, hat nicht so viel Geld für Universitäten und Forschung zum Finanzieren. Aber Industrieunternehmen haben natürlich sehr grosses Interesse, dass da neue Forschung besteht, weil das könnte ja dann neue Produkte geben zum Verkaufen. Also wird da schon lange Forschung finanziert. Was an die Forschung gebunden ist, ist, dass die Forscher ihre Ergebnisse nicht dürfen. Ist das fürs Radio? Dass ihre Forscher das Ergebnis nicht dürfen veröffentlichen. Soll ich nochmal anfangen?
Nein.
Neu an dem, oder die Auflage bei so einer Forschung ist, dass die Forscher ihre Ergebnisse nicht dürfen veröffentlichen, bevor quasi nicht ein Produkt aus dem entstanden ist, wo man ein Patent anmelden kann. Entweder ein Produkt oder eine Methode, wo man ein Patent anmelden kann. Was natürlich grosse Auswirkungen hat für das Wissen und auch zum Beispiel eben, dass die Bevölkerung dann von dem Wind überkommt und eventuell etwas dagegen machen kann. Und darum haben wir auch bei Computersachen, da werden wir ja überschwemmt mit konstant neuen Sachen und da nochmal etwas zu. Und das hat jetzt also auch angefangen auf dem Gebiet von der Reproduktion. Aha. Und 10, aber es ist ja schon. Jetzt hat das also auch über ist das auch, jetzt findet das auch statt auf dem Gebiet von der Reproduktionstechnologie und im 82 ist erstmals in Amerika eine Firma gegründet worden, Fertility and Genetics Research Incorporated, von den Gebrüdern Seeds. Seeds heisst übrigens Samen, aber die heissen das wirklich so. In Chicago, und zwar haben die mit einem Forschungsteam in Los Angeles haben die zusammengeschafft mit dem Ziel, Methoden zu entwickeln, um Embryo ausspülen zu können. Also man tut eine Frau, die leicht schwanger wird, tut man künstlich besamen. Bevor sich der Embryo dann in ihre Gebärmutter einnistet, spült man ihn aus und setzt ihn meistens der Partnerin, also meistens der Ehefrau vom Samenspender ein, die dann eben quasi doch noch mehr oder weniger doch jetzt ein eigenes Kind von ihrem Mann, also dann austreibt. Das ist ganz horrend meiner Ansicht nach, weil das bedeutet wirklich die mittlere Frau als temporäre Mietmutter, wie ein Brutschrank, wie ein lebendiges Labor, tut sie behandeln. Und also diese Methoden, oder, man braucht eine besondere Flüssigkeit, um den Embryo eben auszuspülen, man braucht einen besonderen Trichter, die ist entwickelt worden mit dem Geld von dieser Privatfirma. Und niemand hat etwas darüber gewusst. Bis dann eben zum Patentanmeldung parat war. Und dann sind dann Papers, also die Artikel darüber rausgekommen. Und unsere grosse Befürchtung ist jetzt, dass genau das auch stattfindet mit der Entwicklung von der künstlichen Gebärmutter. Es ist nämlich sehr interessant, seit dem 81 hat man einfach keine Informationen mehr. Es gibt einfach keine wissenschaftlichen Publikationen mehr. Während bis dann hat es tatsächlich Ort gegeben, wie die Stanford University, wo das gemacht, was wo da drauf hingeschafft worden ist. Man hat damals mit Lamm und mit Küngel, Embryos und Föten hat man geschafft, hat versucht, die am Leben zu halten, künstlich. Und auch mit Föten von Abtreibungen hat die es bis 48 Stunden am Leben können erhalten. Es ist übrigens auch interessant, zu dieser ganzen Debatte künstliche Gebärmutter, dass es heute einen Verfechter in Australien gibt, das ist der Peter Singer, der auch ein Buch geschrieben hat über Reproduktionstechnologien, der dort an einem Biozentrum sitzt, der sagt, künstliche Gebärmutter ist eben auch für Frauen etwas wahnsinnig Gutes, weil dann, wenn ihr Abtreibungen habt, dann kann man die Föten kann man eben dann doch noch austragen quasi in einer künstlichen Gebärmutter und auch für die Adoption, für den Adoptionsmarkt, oder, wo sie ja so viel zu wenig hat, quasi Kinder zum Adoptieren, ist das eben gut, weil man dann doch gute Kinder hat, das ist das Problem, oder, die adoptierten Kinder oder Kinder für Adoption sind ja nicht gut genug quasi. Und unsere Angst ist eben, dass jetzt eigentlich die Gebärmutter, künstliche Gebärmutterforschung auch auf so privater Ebene weitergeht. Aber das weiss ich nicht, das ist also nur eine Vermutung, wir kommen einfach keine Informationen über. Und das wird jetzt immer schwieriger werden, weil langsam sind natürlich die Leute schon, auch die Forscher, haben Wind bekommen, dass sie ein bisschen aufpassen müssen. Oder dass die Öffentlichkeit halt schon das eigentlich schlimm findet und einige Sachen wirklich nicht will. Was jetzt vor kurzem passiert ist, also vor 14 Tagen, hat in Australien hat die Universität Monash hat eine eigene Firma gegründet, IVF Australia, also In-vitro-Fertilisation Australia. Jetzt ist also eben in Australien ist die IVF Australia gegründet worden. Das ist eine Firma, die zum Ziel haben wird, Technologien, die in Australien entwickelt worden sind, nach Amerika zu exportieren. Irgendwann ist mir das auch noch nicht ganz klar, warum ausgerechnet nach Amerika, weil in Amerika hat es ja schon über 100 Firmen, über 100 Kliniken, wo also die extrakorporale Befruchtung durchführen. Was es heissen könnte, ist etwas auch wichtig, wo ich glaube, in der allgemeinen Diskussion jetzt langsam untergeht. Oder? Man ist ja jetzt so weit, man kann Embryo tief gefrieren, man kann Embryo hin und her spülen, man kann Embryo in einzelne Zellen zerlegen. Vor etwa 14 Tagen ist in Australien eigentlich etwas ganz Historisches passiert. Es ist nämlich die erste Reproduktionsfirma gegründet worden. Reproduktionstechnologie oder Fortpflanzungstechnologiefirma. Und zwar heisst die IVF Australia, IVF für In-vitro-Fertilisation und eben Australia. Die Eigentümerin ist die Universität, die Monash University, die ist in der Nähe von Melbourne. Und was gemacht werden soll Know-how über die In-vitro-Fertilisationstechnik nach Amerika exportiert werden. Und zwar dort an verschiedene private Kliniken. Man weiß aber noch nicht sehr viel darüber, weil das ist, wie gesagt, das ist absolut neu. Das ist also erst vor 14 Tagen, Anfang April passiert. Es ist eigentlich sehr interessant oder auch sehr seltsam, dass von Australien die Technik nach Amerika exportiert werden sollte, weil Amerika bereits über 100 Kliniken hat. Aber vielleicht ein Grund ist, wo man heute schon fast nicht mehr darüber redet. Man hat heute eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass die einfache Technik, wie überall gesagt wird, eben ein Retortenkind zu machen, es ist total im Griff. Derweil vergisst man, dass es auch heute nur 15-20% Erfolgsquote gibt. Und ich glaube, das ist der Grund, dass eben Australien, die wirklich eigentlich führend ist, die haben einfach sehr gute Wissenschaft, also ja, wo da wirklich die Techniken sehr, sehr gut entwickelt haben, dass eben jetzt die auch das Gefühl haben, man könne mit dem in Amerika die Quote doch noch verbessern. Ich finde es wichtig, dass man das betont, dass eben die Technik auch heute noch nicht gut ist. Und dass immer mehr und mehr und mehr nochmal Experiment braucht, um vielleicht eben Variationen auch von der ganz einfachen Technik noch zu finden. Und dass auch für das wieder Frauen gebraucht werden. So zum Beispiel etwas, was jetzt also auch am Ausprobieren ist, das ist noch nicht am Menschen, das ist bei Schaf, wird das gemacht, dass man einen künstlichen Eileiter entwickeln will, den man dann der Frau einsetzt. Dann macht man eine Art Klappe auf der einen Seite auf den Eierstock und auf der anderen Seite zur Gebärmutter. Und die Idee wäre dann quasi, dass es eine Frau im Spital geht und das muss man sich wirklich bildlich vorstellen, dann hat sie im Bauch, hat sie also ein kleines Löchchen und da kann man dann Spermien rein tun, Samen rein tun. Und es ist also gesagt worden von den Leuten, die das machen, das sagen wir sehr gut, weil dann können wir quasi das Labor, also das In-vitro-Labor, können wir direkt in den Körper der Patientin zerlegen. Und das, denke ich, ist ein Beispiel, das ganz klar und deutlich zeigt, wie eben die Frau wirklich als Experimentiergefäß gebraucht wird. Und durch das, dass man eben jetzt quasi so private Firmen hat, oder, wo wirklich dazu aufgesetzt sind, einige Möglichkeiten ausprobieren, Geld dafür haben, ist das einfach alles im Bereich von Möglichen, dass das gemacht wird. Und da sehe ich einfach eine grosse Gefahr dahinter. Aber das kann man nicht stoppen, das ist jetzt gemacht, weil da ist natürlich Interesse auch. Oder da ist grosses Geld dahinter.
Wobei, bei dieser Firma in Australien, ist die staatliche Universität dahinter oder ist das eine private?
Das ist eine staatliche Universität. Es ist eine staatliche Universität, ja. Und es hat sehr, sehr viel Protest gegeben aus dem Publikum. Es hat auch eben vor 14 Tagen hat es eine grosse Kampagne in der Zeitung gegeben mit ganz vielen Unterschriften und so. Alles nichts genützt, sie haben sie gegründet. Wie es weitergeht allerdings, das ist natürlich, man kann es immer noch beeinflussen, oder? Sie machen weiter. Aber sie ist einmal gegründet worden, jetzt wird man sehen, wie es weitergeht. Ich weiss aber noch nicht, wer Partner sind, zum Beispiel in Amerika. Es ist alles sehr, sehr im Düsteren. Es ist zum Beispiel... Nein, das sollte ich gar nicht sagen.
Wer steckt international hinter diesen Geschäften primär? Du hast in deinem Einführungsreferat gesagt, es seien immer wieder ein bisschen die gleichen Geldgeber, es seien vernetzte Projektleitung. Man könne das weitgehend lokalisieren.
Was gesagt? Nein, das ist so, ich habe das Gefühl, und aber das kann ich einfach nicht es bestehen gewisse Verdächte, dass es tatsächlich eine relativ kleine Gruppe ist, die das macht. Dass also die Gruppe jetzt in Australien mit deren in Amerika, dass da ein Zusammenhang ist mit der Firma, die bereits gegründet ist. Aber das sind Verdächte. Und ich weiß nicht, das haben die, glaube ich, irgendwie falsch verstanden. Ich habe das nicht so gemeint. Bestehen internationale Vernetzungszusammenhänge, das ist ganz klar. Man sieht ja auch, wer zum Beispiel da in Deutschland Sharing, oder das sind die nicht entwickelt haben. Das ist also wie Depot Provera, ein Hormonimplantat, ein 3-monatiges. Und die sind natürlich auch absolut an der Gentechnik interessiert. Und das sind wahnsinnige Vernetzungen. Letztlich gehören die Konzerne einer kleinen Gruppe, wo vielleicht, ich weiß nicht, 1000 Leute auf der ganzen Welt. Aber also Spezifisches wissen wir nicht.
Also sind eigentlich alle Pharma- und Chemie-Multisoidien-Forschungen verwickelt sind, oder?
Ja. Und sicher in Basel. Also ich meine, da könntet ihr jetzt etwas machen. Versuchen herauszufinden von der Schweiz, was denn eigentlich in Basel wirklich passiert. Ihr seid aus der Schweiz, oder?
Ja. Bei der In-vitro-Befruchtung braucht es ja Hormonbehandlung für die Frauen, für die Subpopulation, damit diverse Eier reif werden. Was hat das für eine Wirkung? Weißt du da etwas darüber?
Ein Problem ist, dass weil ja viele Leute das Gefühl haben, es spiele nicht so eine wahnsinnige Rolle, was eigentlich mit den Frauen passiert. Das ist jetzt ein bisschen provokativ gesagt, aber es ist tatsächlich so. Die Frauen werden ja einfach mit diesen Hormonen vollgepumpt und man macht sich offensichtlich nicht so Gedanken, was dann echt an den Frauen selber passieren könnte. Und das hat zur Folge, dass wirklich eigentlich überhaupt noch keine Untersuchungen da sind über Langzeitbehandlungen von Langzeiteffekte von Hormonen. Aber wenn man jetzt zurückschaut an die Geschichte der Verhütungsmittel, zum Beispiel Pille, scheiß Beispiel, wo man ja immer mehr weiss, wo ja auch die WHO jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem wieder rausgekommen ist und gesagt hat, ja, es hat eindeutig eine Erhöhung auf Muttermundkrebs zur Folge. Das sind Progesteron, Östrogen gewesen. Ja, die Hormone, die jetzt gegeben werden für die Behandlung, das ist gerade in die gleiche Klasse. Und da muss man einfach wahnsinnig vorsichtig sein. Und in grösster Wahrscheinlichkeit gibt es Langzeiteffekte. Aber man kann die noch nicht machen. Und was wir zum Beispiel jetzt fordern könnten, auch, ist, dass also ganz, ganz vermehrt eben auch da Untersuchungen eingesetzt werden. Aber das ist sehr schwierig, weil eben, es müssen Langzeituntersuchungen sein. Wahrscheinlich in 20 Jahren sieht man dann, dass sich da etwas angereichert hat im Körper von diesen Frauen. Es sind ja Östrogene, die gebraucht werden. Ich möchte nur erinnern an die DES-Mütter und Töchter. Das war ja auch ein Östrogen, das man gegeben hat, früher ganz unbedenklich, um Fehlgeburten zu stoppen. Und wo man dann später herausgefunden hat, dass es auch also Krebs gross fördert. Und vor allem bei den Töchtern jetzt, die auch unheimliche Probleme haben mit dem Krebs und auch mit überhaupt mit Fruchtbarkeit. Und es ist unverantwortlich, meiner Ansicht nach, dass man das also wirklich einfach in diesen massiven Dosen macht. Aber es gibt erstens eben, gibt es kein Forschungsprojekt darüber, zweitens weiss man nicht. Man kann auch nichts wissen, weil keine Langzeituntersuchungen möglich sind.
Und wie ist es mit Ultraschall? Gibt es da schon Untersuchungen dazu?
Ultraschall ist ein bisschen ähnlich, obwohl bei Ultraschall gibt es Untersuchungen in Amerika und es gibt sehr kontroverse Resultate. Es ist mal ein Resultat, ist auch in Wissenschaftszeitschriften, also wie Science und New Scientist, ist publiziert worden, dass man also das Gefühl hat, dass Ultraschall tatsächlich Schädigungen, Zellschädigungen für den entstehenden Embryo mit sich bringt. Das ist dann sofort wieder am nächsten Tag ist dann etwas anderes da gewesen. Nein, das war eben eine schlechte Untersuchung gewesen. Die Wissenschaftler sind sich nicht einig. Absolut nicht einig. Und in der Zwischenzeit wird es einfach weiter gemacht. Und was ganz schlimm ist, es wird ja überall praktisch schon als Routinenuntersuchung gemacht. Es wird gar nicht einmal mehr festgelegt. Also man braucht es einfach und es ist nachher nicht so, dass jetzt im Protokoll von dieser Frau das irgendwie speziell festgelegt ist. Also mit anderen Worten, wenn jetzt zum Beispiel ein Haufen Frauen in 15 Jahren irgendwie Symptome haben, wird es überhaupt sehr schwierig sein, das zurückzuführen auf Ultraschall. Es gibt jetzt aber eine Untersuchung, die vor kurzem also gemacht worden ist, wo etwas anderes herausgefunden hat, wo die Vermutung hat, dass durch Ultraschallbehandlung die Fruchtbarkeit der Frauen abgesetzt wird. Und da ist die Referenz, wenn ihr das nachschaut, in meinem Papier vom Kongress da. Wenn das natürlich wäre, oder wäre das wieder ein unheimliches Paradox, wie ja auch überhaupt die Entstehung von Unfruchtbarkeit da ist, dass nämlich mit einem Haufen Vermütungsmitteln, also wie Spiralen zum Beispiel und so, die dann zu Entzündungen führen vom Unterleib, effektiv Unfruchtbarkeit verursacht wird. Oder das ist also das, was man an dem ganzen Kongress gesagt hat, die Wissenschaft entwickelt etwas, das im Prinzip schlecht ist für den Körper. Dann gibt es einen Fehler im Körper, also zum Beispiel eben, oder ein Fehlentwicklung, wie das also eben eine Entzündung entsteht, wo die Eileiter dann zusammen schnurpfen lässt, quasi, die nicht mehr zu durchgängig sind. Und die muss man dann wieder mit einem anderen technologischen Fix oder quasi versuchen zu verbessern. Und das wäre genau das Gleiche eben auch bei Ultraschall. Oder wenn sich das bewahrheitet, das ist jetzt eine Untersuchung. Das Problem ist, dass halt überhaupt ganz, ganz wenig Geld nur da reinkommt. Die Untersuchung kommt von Belgien. Interessant eigentlich, weil Belgien ist ja nicht ein Zentrum richtig für die ganze Fortpflanzungsforschung. Und es ist zu hoffen, dass die weitermachen und dass sie es auch an die Öffentlichkeit bringen können. Es ist in einer Fachzeitschrift ist das publiziert worden.
Und wie ist das, die Unfruchtbarkeit? Nimmt die wirklich so rasant zu jetzt? Eben aufgrund von Verhütungsmitteln und man sagt ja aufgrund von Stress bei Männern und bei Frauen.
Das ist auch etwas, oder, wo ich das Gefühl habe, ein Teil von mir hat gesagt, das sollte man mehr untersuchen. Ein anderer Teil sagt, ja, ist es überhaupt wirklich so ein Problem oder wird es hoch gespielt von den Medien. Da darf ich nämlich eines nicht vergessen, die In-vitro-Kliniken, die findet ja eben vor allem und Praktiken, die findet man in den industrialisierten Ländern. Industrialisierte Länder im Moment brauchen Kinder. Das ist mal ganz klar. Also ist Unfruchtbarkeit das Problem. Jetzt ist es wirklich ein Problem, steigt es wirklich? Also erstens mal persönlich glaube ich, dass es steigt, weil durch die ganze Umweltverschmutzung oder und was auch in diesen Esswaren alles drin ist und was man einschnauft, ist es ja kein Wunder, dass unser Körper einfach da nicht mehr mitmacht. Und die ganze Fortpflanzungsbiologie, das sind delikate Organe, ich glaube das schon. Die Frage ist aber, man hat ja nie Untersuchungen darüber gemacht oder es ist praktisch nie irgendwie untersucht worden, wer denn im unfruchtbar sind, welche Prozent der Bevölkerung. Man hat heute so Zahlen, dass man sagt, aber auch die variieren, also 1 von 10 Ehepaar, oder es geht ja da immer um Ehepaar, oder 1 von 7 Ehepaar. Aber das ist auch absolut nicht abgesichert. Es ist ja auch erst seit kurzem ist überhaupt etwas, was selbstverständlich ist, dass eben auch der Mann zu dieser Sterilität kann beitragen kann. Vorher war das immer etwas, was Männer einfach nicht gern gehabt. Das hat offensichtlich mit ihrer Männlichkeit sehr viel zu tun gehabt, dass sie da bei ihren wertvollen Spermien etwas nicht stimmen könnte. Mit anderen Worten, es gibt keine klaren Fakten darüber, das ist nicht untersucht worden. Jetzt sollen wir quasi sagen, gut, das wollen wir jetzt versuchen herauszufinden. Sollen wir also mit anderen Worten dem Problem noch mehr Beachtung geben? Oder sollen wir einfach sagen, also, wir haben andere, wichtigere Sachen zu tun. Wir müssen schauen, dass eben zum Beispiel Kindersterblichkeit kann abgesetzt werden, dass Frauen oder eine bessere Ernährung haben in der Schwangerschaft. Dass quasi das, was schon da ist oder kann gemacht werden. Aber so wie es eben in den ganzen Medien das alles auf. Man hat es ja gesehen, oder? In den letzten Jahren ist Unfruchtbarkeit wirklich zu einem Problem geworden. Und die Medien haben eine unheimliche Macht, etwas zu einem Problem zu machen, das nicht unbedingt ist. Obwohl ich schon glaube, dass es zunimmt. Oder? Aber
das kann man vielleicht vergleichen auch mit dem, dass gesagt wird, dass das Genom, also die Genzusammensetzung sich verschlechtert, die Erbanlage der Menschen.
Genau, das ist genau das Gleiche. Ich meine, das kann man nicht nachprüfen. Auch da wieder macht sehr viel Sinn. Oder? Es macht effektiv sehr viel Sinn, weil mit all dem eben mit Blei und Zeugs und Sachen, die man da einschnaufen die ganze Zeit, es wäre ja ein Wunder eigentlich, wenn unser Körper das nicht irgendwie würde einbauen und so. Aber das ist auch wieder typisch, oder? Die Wissenschaft produziert einige Methoden, kleine Sachen quasi zu erforschen und nachher sind sie ratlos, weil sie wissen dann gar nicht, wie eigentlich Konsequenzen von dem wieder erforschen. Also muss man dann wieder, oder? Wieder kleine Tests finden. Und einfach diese Art von Wissenschaft bringt uns einfach nie mehr an.
Jetzt noch eine Frage. Wie siehst du, dass die Entwicklung von der Gentechnik und von der Reproduktionstechnik sind das zwei Wissenschaften, die sich zuerst separat entwickelt haben und jetzt zusammengekommen sind, in dem Gentechnik, also das Know-how von der Reproduktionstechnik kann brauchen. Zum Beispiel für Genmanipulation am Menschen ist es denkbar geworden. Und mich nimmt wunder, wie siehst du, das hat sich das separat entwickelt und ist zusammengekommen und hat Parallelen aufgrund von dem, dass es um das gleiche naturwissenschaftliche Denken geht und also innerhalb des gleichen Systems entstanden ist? Oder ist schon früher eine Verknüpfung da gewesen, die erst jetzt klar wird?
Ich glaube, es ist schon früher eine Verknüpfung da gewesen, im Sinn vom Denkschema, im Sinn von wie Wissenschaft betrieben wird. Was ich vorher eben schon gesagt habe, oder? Also so wirklich einfach punktuell etwas untersuchen, ohne quasi die grossen Zusammenhänge zu sehen. Immer einfach mehr und mehr über weniger und weniger herausfinden. Und das ist schon das ist der grosse Zusammenhang, der die verbindet. Ich glaube, es ist einfach wie allgemein in der Wissenschaft, es gibt ja überall die Spezialgebiete, also Zellbiologie, Neurobiologie zum Beispiel. Und zwischen denen besteht eigentlich wenig Zusammenhang. Die reden unter sich selber oder international vor allem, aber zwischen denen besteht wenig Zusammenhang. Aber jetzt zum Beispiel, wo das ja so günstig ist, dass man jetzt eben kann an Embryo experimentieren und so die ganzen Cell-Lines, Germ-Lines, wie man das nennt, also kann die eventuell züchten, kommen die sicher mehr zusammen und es gibt ganz sicher gibt's schon Projekte, die zusammenkommen. Aber das wird, ich glaube, letztlich sind schon Trend, einfach weil Forschungszweige schon Trend sind. Und auch die Industrie hat natürlich andere Hoffnungen oder von der Gen, von der Gentechnologie Produkte überzukommen als von der Reproduktionstechnologie. Also sie sind schon noch Trend. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es Verflechtungen jetzt gibt, eben vor allem mit Embryoversuchen.